sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Im linken Medienspiegel im Dezember werden wir schwerpunktmäßig die ZAK, also die Zeitung antirassistischer Gruppen aus Berlin, vorstellen. Hierzu ein längeres Interview mit den Redakteurinnen. Und dann haben wir noch zwei Artikel, und zwar einmal zum NSU und dann zu Google Glass, einer Computerüberwachungsbrille, die ab 2014 erhältlich sein soll. Nachdem wir uns in der letzten Ausgabe des linken Medienspiegels mit dem neuen Brandgutachten der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh, gestellt aus Spendengeldern, beschäftigt haben, das belegt, dass Uri Jalloh ermordet wurde in der Dessauer Polizeizelle Nummer 5, wollen wir dieses Mal wieder eine Themensendung euch bringen. Und zwar wollen wir uns mit der ZAK, mit der Zeitung antirassistischer Gruppen, befassen. Und ich habe mit 6 Macherinnen ein Interview gemacht, und zur Struktur vielleicht. Also die ZAK ist autonome Gruppe innerhalb der ARI, der antirassistischen Initiative in Berlin, die sich zusammensetzt aus einer Aktionsgruppe. Dann gibt es die ARI-Doku, die Dokumentation der tödlichen Folgen der deutschen Flüchtlingspolitik jährlich herausgibt. Und eben halt die ZAK, die Zeitung antirassistischer Gruppen. Mit dem Interview wollen wir jetzt direkt beginnen und mit der Auflage.
Auflage 1000 Exemplare. Wir erscheinen mindestens 2-mal im Jahr. Unregelmäßig allerdings. Und haben einen Abo-Stamm von 450.
Wobei wir 1000 Exemplare schon loswerden pro Ausgabe, aber viele Hefte auch gratis abgeben. Also weniger verkaufen, sondern über andere Gruppen abgeben.
Ja, und so ein Heft von euch kostet sowas wie 5 Euro, ne? Reicht das oder wie finanziert ihr euch?
Also die 5 Euro decken das so gerade. Das ist eigentlich ein Minusgeschäft irgendwie. Letztendlich wird es immer teurer wegen des Portos. Und dann
Es ist dann halt so, dass wir da irgendwie anderthalb, ein Dreiviertel Auflagen mitfinanzieren können. Aber eigentlich reichen die 5 Euro nicht.
Was man jetzt wissen müsste, ist, die Leute zahlen immer für 2 Ausgaben und das, was an Geld reinkommt, finanziert 1,5 bis 1,25 Ausgabe. Das heißt, wir sind Zuschussgeschäft und hoffen, dass wir von hier oder da, von dieser oder jener Institution Spenden kriegen. Was schon seit gut 10 Jahren locker funktioniert. Mit der Perspektive, in 2 Ausgaben sind wir pleite.
Allerdings eine Perspektive, der ein befürchtetes Ereignis ja offenkundig bis dahin nicht eingetreten ist. Insofern sind wir doch frohen Mutes, dass es die Zack auch noch lange gibt, zumindest potenziell.
Nun, wir erscheinen jetzt schon seit längerer Zeit in Schwarz-Weiß. Ist günstiger. Und das ist, wenn man das jetzt vergleicht mit anderen Zeitschriften, sind wir einfach unbunt. So. Natürlich ein bisschen anders. Also gibt es viele andere Zeitschriften, die wie Flüchtlingsrat-Zeitschriften aus Bayern oder der Schlepper aus Schleswig-Holstein, die sind halt echt bunt.
Ja, es war aber auch ein bisschen Programm, ne? So irgendwie, es geht ja um Inhalte, könnte ich mir vorstellen. Ich war nicht da, als entschieden wurde, aber so wie ich die Redaktion kennengelernt habe, als ich hier angefangen habe, könnte ich mir vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat.
Ja, und ihr macht doch eigentlich immer Themenhefte, oder? Das wirkt zumindest so, ne?
Wir denken uns ein Thema aus, hoffen, am Puls der Zeit zu liegen, neue Themen aufzugreifen, Trends zu setzen, wirklich wichtige Diskussionen anzustoßen. Ungefähr einmal alle 5 Jahre passiert das denn auch. Und das Heft gliedert sich dann immer in einen Teil Aktuelles, in einen Teil Schwerpunkt und ist konzipiert auf den Schwerpunkt hin. Aktuell spricht für sich selbst und Schwerpunkt ist denn das, was wir redaktionell über den Call, über eigene Arbeit, über Gedanken zum Thema, Austausch mit anderen Gruppen und Stück für Stück erarbeiten. Und für den Schwerpunkt werden dann über den Call auch wirklich Meinungen, Artikel eingefordert, erbeten.
Ja, und ihr handhabt das irgendwie so, dass ihr selber eigentlich nicht schreibt, sondern andere Leute anfragt oder melden die sich freiwillig auf den Call von euch?
Ja, beides. Also wir haben vor einiger Zeit angefangen, Calls zu verschicken, sozusagen in Anlehnung an wissenschaftliche Zeitschriften. Und das war auch oder ist auch schon irgendwie so unser Autorinnen- und Autorenklientel. Also viele von uns haben auch studiert, so von daher. Ist das vielleicht auch so ein kulturelles Ding. Das funktioniert auch einigermaßen. Manchmal werden uns auch Artikel einfach so angeboten, dann wegen des Calls, den wir verschicken. Und, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir gezielt Leute ansprechen. Wo wir schon mal gesehen haben, ah ja, die haben super spannende Artikel geschrieben, die hatten es womöglich sogar zum Schwerpunkt inspiriert. Dann fragen wir die doch mal, fragen wir denen doch mal, ob sie nicht auch noch mal, was für unser Heft auch noch mal schreiben wollen. Und da kommen wir eigentlich schon auch immer noch Artikel rein. Es ist halt auch, wenn man zweimal im Jahr rauskommt, reißt man mit Aktuelles nicht so viel raus. Das heißt, es ist schon sinnvoll, Artikel zu schreiben, die sich so eher grundsätzlicher Themen annehmen, die dann auch das halbe Jahr so ein bisschen sozusagen tragen und keine Nachricht, die dann irgendwie schon vergessen ist, wenn wir dann das durch die Redaktion und den Druck, dass er dann irgendwie auch schon 3-4 Wochen schon mal dauern kann, wenn tatsächlich erschienen ist und wenn die Nachricht dann schon vergessen wurde zwischenzeitlich und nur noch so als Erinnerungswert hat, das wäre natürlich doof. Deswegen ist im Schwerpunkt ein sinnvolles Konzept einfach, das unsere Möglichkeiten der Erscheinungsfrequenz und so auch anspricht.
Und wir haben auch eigentlich Interesse an Rückmeldungen. Also wenn jemand irgendwie einen Leserbrief dann gibt es auf jeden Fall auch Platz, dass wir den abdrucken. Und ein Teil oder eine Rubrik Debatte ist eigentlich auch angedacht. Also wenn sich jemand irgendwie interessiert, das, uns eine Rückmeldung zu geben, gibt es Platz im Heft dafür.
Also eure Erfahrung ist auch so, dass das mit den Rückmeldungen nicht so dolle ist. Das ist ja bei vielen Blogs und Homepages, wo irgendwelche Kommentarfunktionen sind, auch recht mager meistens ist. Das ist mein Eindruck.
Wobei es gibt halt ein festes Korrektiv für die Zack. Wir sind nur eine Gruppe von der Antirassistischen Initiative Berlin. Es gibt die Dokumentationsstelle und es gibt die ARI Action. Und beide Gruppen interessieren sich schon ernsthaft für das, was in der ZAK steht. Und in der Zeit, als wir noch alle die gemeinsamen Räume nutzten, bis zur Räumung von der York 59, gab es denn auch des Öfteren Feedback, was fast schon wirkte, als wären wir zum Rapport bestellt. Also es ist nicht so, dass wir völlig ins Blaue hineinschreiben und gar keine Reaktion kriegen. Woran es hapert, ist, dass sich jemand wirklich hinsetzt und Briefe schreibt, beziehungsweise eigene Texte schreibt. Wir haben denn in der Vergangenheit mit der Rubrik Debatte versucht, dem entgegenzusteuern. Das funktioniert mal gut, manchmal auch über mehrere Hefte. Und dann ist wieder Schweigen im Walde zu dem Debattenthema.
Ich glaube, bei Critical Whiteness hatten wir tatsächlich mal so die Situation, dass es, ich glaube, sogar über 3 oder 4 Hefte hinweg so ein Beiträge gab, die sich auch einigermaßen aufeinander bezogen haben. Also da hatten wir tatsächlich mal eine schöne Debatte. Und aber ansonsten haben wir tatsächlich auch so das Problem, was du sagtest, was auch für den Blogs ist, dass das Medium halt in eine Richtung geht und relativ wenig dann so zurückkommt. Mach doch mal das und das Thema. Oder das fand ich jetzt aber doof. Also Kritik würde ja auch irgendwie weiterhelfen unter Umständen, je nachdem, wie sie formuliert ist.
Ja, und die Critical Whiteness-Ausgabe war irgendwie Sommer 2012. Also euer Diskussionsteil ist dann beendet oder wie ist das? Also weil ihr hattet ja jetzt dieses Jahr so linke Diskussionskultur und repressive Toleranz.
Genau, das waren die beiden letzten Ausgaben. Das sind ja auch Folgen der Diskussion innerhalb der Redaktion, dass wir dann die Themen so versuchen fortzusetzen. Also, wir haben die Diskussion zu Critical Whiteness gehabt und haben dann einen Teil daraus genommen und das in die Fragestellung von repressiver Toleranz umgemünzt. Und das versuchen wir immer so weiterzumachen. Das sind halt Diskussionen, die halt irgendwie in der Redaktion, die halt zu diesen Themenschwerpunkten führen, die uns dann auswählen, weil die uns interessieren, so, weil wir dazu diskutieren. Und mit der Critical Whiteness-Nummer und dem Thema sind wir jetzt als Zeitschrift erstmal durch.
Was jetzt aber nicht heißt, dass die Diskussion stoppen muss, weil es ist zum Beispiel eines der ganz wenigen Hefte, die wirklich vergriffen sind, real nicht mehr zu bekommen sind, die man jetzt online beziehen kann. Und wir jetzt gerade mitbekommen haben, dass andere Gruppen zum gleichen Thema halt eigene Hefte rausbringen. Also es kann durchaus sein, manche Themen schwappen auch alle paar Jahre wieder rein in die ZAK und tauchen dann wirklich mit dem gleichen Thema und einer Fortsetzung auf. Muss nicht sein, dass das Thema für immer begraben ist für die Zeitschrift, bloß es wird jetzt auf absehbare Zeit keinen Schwerpunkt zu dem Thema geben.
Aber wir haben das Heft über Critical Whiteness und die daran anhängigen Diskussionen schon auch natürlich auch auf uns bezogen. Die Frage, ja, wer schreibt eigentlich für uns? So, und dann festgestellt, ja gut, das ist halt schon ein akademisches Klientel und es ist schon auch ähnlich wie wir als Redaktion, überwiegend deutsch. Und dann die Idee gehabt, ja, wir können ja auch mal anfangen, Interviews zu führen, aber auch das hat sich nicht so, also zum Beispiel im Flüchtlingscamp oder so, was aber auch nicht so leicht ist, dann muss man die Leute finden, muss man das Interview transkribieren, das ist halt doch ein enormer Aufwand für so ein Projekt, das ja neben dem Erwerbszwang dann auch noch irgendwie laufen muss. Aber ja, also diese Schwerpunkte sind halt einfach auch ja, Gegenstand unserer Diskussion und machen dann auch, also wir beziehen das auch auf uns selber, es ist nicht nur die gelehrte Debatte.
Würdet ihr euch für eine Theorie oder nur für eine praxisorientierte Zeitung halten?
Also hundertprozentig eine eher theoretisch ausgerichtete Zeitschrift. Das ist auch so ein kleiner Riss, der durch die ZAK geht. Würden immer gerne, ein latent schlechtes Gewissen ist auch dabei, dass wir gerade bei Artikeln, die uns zum Thema Aktuelles reinschwirren, die aber bis zum nächsten Heft eigentlich nur noch in eine Rubrik, wenn es die denn gäbe, Archiv aufgenommen werden könnten. Es ist nicht so, dass wir uns entschieden haben, wir wollen nur theoretisieren und sind jenseits von jeder Praxis, aber der Zeitungsalltag, die ZAK zu machen, ist halt eigentlich eine theoretische Veranstaltung.
Ich finde, wir schreiben auch darüber. Das ist schon eine theoretische Arbeit oder eine Theorie. Da muss man abstrahieren von den einzelnen Aktionen.
Wobei wir auch explizit Gruppen anschreiben, die politisch aktiv sind. die dann irgendwie selbst was zu einem Schwerpunkt schreiben. Also wir sie einladen, es zu tun, und dann manchmal kommt halt was zurück, das ist dann sehr erfreulich. Aber
naja, und dann ist es schon so, dass wir zwar hauptsächlich akademische Autorinnen und Autoren haben, die ihnen dann aber immer sagen, einfach, einfach, einfach. So, also dass wir diesen Anspruch haben, so eine gewisse Übersetzungsarbeit zu machen und auch diese theoretischen Gedanken möglichst praxisnah und realitätsnah eben dann auch formuliert werden sollen. Das ist so eine Art Übersetzungsanspruch auch an der Stelle. Und ich kann jetzt nicht für uns alle reden, aber ich finde ja auch, dass das Publizieren irgendwie auch eine Form von Praxis ist.
Nach der Musik kommt der zweite Teil des Interviews mit den Macherinnen der ZAK, der Zeitung antirassistischer Gruppen. Und es wird unter anderem darum gehen, wie die Auswahl der Themen, nach denen die Themenhefte, die sie machen, sich richtet und welche Themenhefte als nächstes herauskommen werden. Wir setzen nun unseren Themenschwerpunkt, die ZAK, die Zeitung antirassistischer Gruppen, mit dem Interview mit den Macherinnen fort.
Gibt es irgendwas, wonach ihr die Themenauswahl trefft?
Wir sind ja nicht aus der Welt. Wir machen uns ja auch so unsere eigenen Gedanken und diskutieren in der Redaktion und beobachten das Weltgeschehen und ziehen unsere Schlussfolgerungen daraus. Und wir merken dann ab und zu mal auch ein Problemchen oder wo wir uns eine Frage stellen und wo es geil wäre, mal eine Antwort darauf zu bekommen. So zum Beispiel beim nächsten Heft, wo es um die Ereignisse in Hellersdorf geht, um die Sammelunterkunft und um den Bürgermob, der da tobte. Dann stellen wir uns einfach die Frage, wiederholt sich Rostock-Lichtenhagen jetzt noch einmal, wie es häufiger gesagt wird, oder ist das was ganz anderes? Ist es eine neue Welle, unter anderen Bedingungen? Einerseits gibt es den rechten Mob immer noch und andererseits haben die Flüchtlinge gerade so öffentlichkeitswirksam mit ihren Kampagnen und bestens organisiert und krempeln eigentlich diese ganze Frage der Flüchtlingspolitik nochmal um. Und wir finden, das muss man sich nochmal anschauen, was das bedeutet für die Art von Politik, die Antira machen kann oder machen sollte. Mit wem sie das machen sollte und wie sie es machen sollte. Man könnte auch sagen, womöglich ist das eine Schwäche der Linken, dass sie so bei diesen Ereignissen an den Rand gedrängt wird. Dann kommen halt Kommunalpolitiker und Politikerinnen, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, die sagen, ja, wir machen das jetzt hier alles klar, wir integrieren jetzt, machen Bürgerversammlungen und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Und die Linke oder die Antira wird halt und Antifa wird an den Rand gedrängt und gesagt, die wollen nur die Stimmung anheizen, die wollen nur ihr eigenes Süppchen kochen. Und da muss man sich dann halt fragen, gut, was will man, wie will man agieren? Und was sind eigentlich die Stärken der eigenen Position?
die übernächste Ausgabe?
Die nächste ist zur Flüchtlingsbewegung.
Und wir kommen da immer durcheinander, weil wir jetzt schon immer das Heft von der übernächsten vorbereiten. Für uns ist sie, also das eine Heft schon mehr oder weniger fertig.
Also ihr seid immer so ein Dreivierteljahr dem Herausgeben voraus, oder wie ist das denn?
Genau, wir sind der Zeit voraus.
Die Zack ist ein Zukunftsprojekt.
Aber eine ist im ideellen Werden, eine ist im Diskutieren, Call erarbeiten. Der Call müsste dann fertig sein, wenn die aktuelle Nummer rauskommt, die für uns jetzt im Moment weitgehend abgeschlossen ist. Die Texte kommen noch rein, werden redigiert. Den läuft die Technik für den Versand und dann gibt es immer den Nachklapp mit der Nummer, die draußen ist, die noch nachbestellt wird, auf die es Reaktionen gibt. Das heißt, wir haben eigentlich aktuell immer drei Nummern im verschiedenen Stadium in der Mache und haben eigentlich auf die übernächste immer am ehesten den Fokus auf die Inhalte. Weil die nächste ist ja schon die, die gleich als nächstes auch dann fertig ist, wo die inhaltliche Diskussion weitgehend abgeschlossen ist. Und die vergangene haben wir leider meistens nichts mehr zu sagen, weil keiner mehr danach fragt. Stichwort Leserbriefe.
Und wie viele Leute seid ihr eigentlich?
6 Menschen.
Ja. Ja, wobei es schon noch ein paar Leute gibt, die sozusagen im Umfeld sind, die uns nochmal Hinweise geben, so hier. Das wäre noch ein super Thema. Da habe ich noch Kontakt zu einem Autor und einer Autorin. Und die Zack auch nochmal unterstützen. Aber so die Redaktion besteht einfach aus den 6 Leuten. Aber wäre natürlich auch schön, wenn man sich da vergrößern könnte.
Und wie konstant seid ihr in der Gruppe? Also gibt es dann Leute, die irgendwie jede Ausgabe mitmachen oder nur jede dritte? Oder?
Also für linke Gruppen sind wir extrem konstant, weil eigentlich immer alle jede Ausgabe mitmachen. Urlaub, Krankheit, Geld verdienen, das sind so Gründe, weswegen man mal ausfällt, aber Fluktuationen gibt es relativ wenig und dann auch unabhängig von den Ausgaben. Es krankt also nicht daran, dass wir uns regelmäßig am Inhalt zerlegen der Zeitschrift und dann in völlig neuer Besetzung für die nächste Zeitschrift zusammenfinden.
Hat ja Mensch als Vorstellung bei so einem Theorieprojekt, oder? Dass sich dann zerstritten wird. Also erstmal als Erwartung. Ja.
Vielleicht sind wir der praktische Beweis, dass dem nicht so ist.
Nicht so sein muss, ja. Wobei die Meinungsbildung funktioniert ja trotzdem. Wir lassen nur die unterschiedlichen Meinungen halt stehen. Es muss nicht bis zum Letzten ausgefochten werden. Und diese Art von Toleranz
ist nicht repressiv, sondern produktiv.
Mir ist schon eine Frage, wie man miteinander umgeht und was man da für wichtig hält. Sicherlich, wenn man davon selber als Person abhängig ist und sein Selbstbild daran stellt, seine eigene Meinung durchzusetzen, dann okay. Dann wird man auch bis zum Letzten fechten wahrscheinlich.
Also ist nicht unbedingt der Anspruch, dass wir immer alle einer Meinung sein müssen.
Und also ihr fragt ja eher andere Leute oder andere Gruppen oder hofft, dass auf den Call sowieso sich genug melden? Wie entscheidet ihr dann, ob was reinkommt oder nicht?
Die meisten Beiträge haben schon eine sehr hohe Qualität, wenn sie kommen. Und dann ist es gut, dann gibt es manchmal Sachen, die sind einfach viel zu lang. So, da muss man dann halt mit den Autorinnen oder Autoren dann halt entsprechend reden. Hier geht es dann bitte halb so lang und ein bisschen verständlicher. Aber dass irgendwie Artikel reinkommen, die so gar nicht abdruckbar sind, das kommt wirklich äußerst selten vor. Und weil dann aber alle einer Meinung sind diesbezüglich, dann kommunizieren wir das halt auch zur Not.
Also mit zum Autor nicht, dass wir es reinnehmen. Wobei es kommt halt wirklich öfter vor, dass ein Artikel vom Stil, von der Verständlichkeit her wirklich dann auch Schrott ist und nochmal von vorne erarbeitet werden muss bei gleichem Inhalt. Das passiert durchaus und wirklich fast nie, dass wir wirklich sagen, die Autorin, der Autor schreibt inhaltlich völlig daneben.
Sind so eure Pläne, wie es mit der Zeitung weitergehen soll? Also ihr wollt nicht in 2 Ausgaben pleite sein? Sonst so?
Also wir möchten, dass es weitergeht, ja. Und das ist weniger eine finanzielle Frage, als vielmehr eine Frage der Gruppe, wie wir unsere Zukunft sehen. Und wir müssen uns ja selber
immer wieder drüber verständigen. Und das hängt dann halt auch von den Redaktionsmitgliedern ab. Und wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir nochmal eine Entscheidung treffen müssen, wie wir das machen, wie wir die Ausgaben planen, Arbeiten verteilen. Es wäre ein Punkt, sich mal anzuschauen, was man denn alles im Internet machen kann.
Was natürlich nicht heißt, ist, dass wir nicht trotzdem eine gepflegte Website haben, in der man viele Texte finden kann. Aber es geht ein bisschen mehr, ob wir generell halt weiterhin eine Printausgabe vorrangig bleiben wollen oder ob das denn nur noch ein Weg unter vielen ist oder ob wir vielleicht ganz die Richtung ändern. Das Einzige, was wohl bleiben wird, ist nicht, dass wir uns zu einer der anderen Arbeitsgruppen der ARI verwandeln werden, sondern wir werden wohl im übertragenen oder im wörtlichen Sinne das Zeitungsprojekt bleiben wollen. Vermute ich.
Es wird aber keine Mitgliederbefragung geben.
Und seid ihr ein Kollektiv oder was seid ihr? Wenn ihr sowas, oder ist das Quatsch als Frage?
Jedenfalls haben wir uns die noch nicht gestellt.
Okay. Es gibt keine offiziellen Hierarchien. Und wir bilden einen Arbeitszusammenhang, der recht kontinuierlich und stabil ist. Und insofern gerne sind wir auch ein Kollektiv, ein Redaktionskollektiv. Wir machen alles und besprechen alles und insofern sind wir ein Kollektiv.
Ist das, also von wegen politische Initiative oder Kollektiv oder einfach Zeitschriftenredaktion oder so? Es ist schon eine Frage, welche politische Bedeutung so ein Projekt hat. Und das ist jetzt für uns ziemlich ungewiss. Also für uns ist das irgendwie ein politisches Projekt. Aber wie das bei den anderen ankommt, beim Publikum, bei der Öffentlichkeit, ist irgendwie uns ein bisschen unklar. Einerseits bemerken wir, dass bestimmte Themen aufgenommen werden und rezipiert werden. Das merken wir mindestens an den Verkaufszahlen der Zeitschriften. Und andererseits kommt aber nichts zurück. Man ruft irgendwie in den Wald hinein, aber es kommt doch nichts zurück. Also wir arbeiten ein bisschen ins Leere und dann bekommen wir manchmal die Bestätigung oder so eine Rückmeldung mündlich. Ach, das war doch mal ein ganz interessantes Heft mal wieder. Und dann ist es Motivation und Ansporn. Und inwieweit das Projekt jetzt tatsächlich politisch wirkt, ob das aufklärerisch wirkt oder tatsächlich irgendwelche Probleme von Aktivistinnen anspricht und beantwortet, ist offen. Und die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber sie stirbt. Das muss man schauen. Das ist irgendwie eine Frage, wie man die Zack verwendet, quasi. Man liest das und bekommt Anregungen, hoffentlich, und setzt das dann irgendwie um in seinem Leben, in seinen Aktivitäten.
Und würdet ihr dabei eher nur nach Berlin rufen oder bundesweit? Oder könnt ihr das irgendwie an den 400 Abonnenten?
Ja, was ganz interessant ist, ist, dass es vermehrt Abonnentinnen in Österreich gibt. Entweder ist da die Zeitschriftenlandschaft, was Antirassismus angeht, so dünn, oder wir sind so gut. Wir haben eine bundesweite Verbreitung und Berlin ist irgendwie der historische Schwerpunkt, weil die Zeitschrift aus Berlin kommt und da sind sicherlich die meisten Abonnenten. Dann kommt Hamburg und dann tatsächlich so die Ballungsräume Köln und Ruhrgebiet.
Wobei, was sich auch noch verändert hat, wir hatten eine sehr ungeliebte Auslandsabteilung, weil weniger die nicht deutschen Leser unbeliebt sind, sondern weil es beim Versand einfach immer sehr viel Mühe macht, das Ausland zu bedienen. Die ist in der Summe immer kleiner geworden, bis auf Österreich, wenn du widersprichst zu Österreich, aber... Mhm.
Ja, also die Engländer kündigen uns reihenweise, die Niederländer und so weiter. Sprachschwierigkeiten. Sagen manche. Tatsächlich. Ja, sie hätten jetzt niemanden mehr in der Redaktion oder im Institut oder so, der oder die Deutsch lesen könnte und dann wird die Zeitschrift halt abbestellt. Und es gibt halt genügend Leute, die Zeitschrift abbestellen, weil sie Kosten sparen müssen. Also Institutionen und Einzelpersonen. Das ist, glaube ich, so ein allgemeines Problem von Zeitschriften. Irgendwie dieses Jahr war doch von der großen Zeitungskrise und Zeitschriftenkrise die Rede. Und das ist sicherlich bei linken Zeitschriften, insbesondere so im Ehrenamtlichen,
auch immer irgendwie krisenhaft, aber das ist so der Normalzustand. Von daher sehe ich da eigentlich, werden wir auch noch die nächsten 10 Jahre herauskommen.
Die Krise als Normalzustand. Das passt ja auch ganz gut ins kapitalistische Umfeld.
Also seit 22 Jahre Krise.
Wobei, wenn man wirklich mal sich ins Archiv bemüht und sich ältere Ausgaben anguckt, kriegt man auch mit, dass die Zack immer wieder komplett ihren Inhalt, komplett ihre Art, komplett ihr Erscheinungsbild verändert hat. Und man merkt dem Heft halt schon an, dass die Gruppen immer wieder gewechselt haben, die Zack produzieren. Und ich würde deswegen jetzt nicht automatisch von einer Krise sprechen, die auch von außen auf die Zacke reingetragen wird, sondern auch wirklich, dass die Zack selber die Veränderungen halt einfach mitmacht, die in der antirassistischen Bewegung halt stattfinden. Insofern passt denn Zeitschrift antirassistischer Gruppen über die 20 Jahre gesehen doch wieder.
Wie lange macht ihr das als Gruppe?
Die Hälfte von uns ist seit knapp über 10 Jahren dabei, die andere Hälfte ist irgendwie seit
1, 2 Jahren.
Ich hätte jetzt hier meine Fragenunordnung abgearbeitet.
Ist nicht wahr.
Möchtest du noch was, dass wir irgendwas ganz engagiert hervorheben?
Ich weiß nicht, was ist euch denn wichtig, was noch reinkommen sollte, Tritte?
Also das platteste Anliegen einer Zeitschrift wäre bei einem Radiointerview natürlich, dass
kauft die Zack.
Jeder, der die Zack denn hier im Radio gehört hat, sie denn vielleicht auch mal kaufen möge und sich auch mal entscheiden möge, ob er sie nicht abonnieren kann, weil damit überlebt die Zeitschrift langfristig. Das ist das Einzige, was nicht Fördermittel, nicht temporär ist. Aber ich glaube, das ist so platt, da kommt auch jeder drauf, der sich das Interview anhört.
Liest uns. Ja, und macht mit.
Das wäre vielleicht etwas ungewöhnlich, ja genau.
Also, es ist ja schon so, dass wir eben, wie gesagt, keine hierarchische Redaktion sind, sondern dass jeder und jede sich einbringen kann und da halt dann eben auch mitgestalten kann. Und ich glaube, die meisten von uns, ich kann jetzt nicht für alle reden, erstmal sind wir eine offene Gruppe, also das heißt, wir sind offen für Neuzugänge und freuen uns drüber und stellen uns dann auch der Herausforderung, die das auch bedeuten kann. Also wenn dann irgendwie neue Leute dazukommen, die so ganz andere Ansichten haben, man das dann zwar stehen lässt, aber natürlich trotzdem diskutiert man es dann und dann diskutieren wir halt auch kontrovers. Und das ist auch anstrengend, aber es bringt einen halt auch weiter.
Die Zackmacherinnen können sich also nicht nur mitarbeitende Menschen in Berlin vorstellen, sondern bundesweit und international und auch Kontakt zu praktisch arbeitenden Gruppen und zur Zusammenarbeit mit diesen sind sie bereit und würden sich über weitere Impulse zu Themen freuen. Und über die Verbreitung ihres Calls für die nächsten Ausgaben und sind natürlich auch immer an Autorinnen interessiert. Oh, Nach unserem Schwerpunkt der ZAK, Zeitung antirassistische Gruppen, die ihr online findet unter zak-berlin.de, werden wir uns erstmal dem Thema NSU zu und hier einen Artikel aus der Analyse und Kritik. Die Analyse und Kritik im November hatten ein vierseitiges Thema zum NSU und nennt dieses, wie es wirklich war, Naziterror, die Fragen und Ansprüche der Opfer und Opferangehörigen im NSU-Prozess. Und hier wollen wir euch den Artikel von Heike Kleffner vorstellen, von der Szene zur Bewegung. Durch das V-Mann-System konnten Neonazis ihre Strukturen seit den 1990er Jahren auf- und ausbauen.
Knapp 1400 Seiten umfasst der Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses des Bundestags zum nationalsozialistischen Untergrund. Akribisch sind hier zahllose Fehler und Versäumnisse der Strafverfolgungsbehörden dokumentiert, die bei der über 13 Jahre erfolglosen Suche nach den TäterInnen der rassistischen Mordserie an den neumigrantischen Kleinunternehmern Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yassar, Theodoros Bulgarides, Halit Yozgat und Mehmet Kubaschik und des Mordes an der Polizistin Michelle Kiesewetter gemacht worden sind. Auch die nicht allein im NSU-Komplex fatale Mischung aus Versagen, Verschweigen, Vertuschen und Verharmlosung des Bundesamts für Verfassungsschutzes und der Landesämter für Verfassungsschutz bei der Analyse und der Auseinandersetzung mit neonazistischer Gewalt und Rechtsterrorismus ist hier sprachlich trocken, aber detailliert beschrieben. Die Analyse der Verfassungsschutzbehörden in Bund und Ländern zur rechtsterroristischen Gefahr war falsch und verharmlosend, heißt es dazu sehr präzise im Abschlussbericht. Eine besondere Verantwortung trage hier das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln. Auch die wenigen Hinweise der rund ein Dutzend neonazistischer V-Leute unterschiedlicher Verfassungsschutzbehörden und des Landeskriminalamts Berlin im Unterstützerumfeld des NSU auf erste Banküberfälle und die Suche nach Waffen durch das NSU-Kerntrio sei nicht ernst genug genommen und nur unzureichend oder gar nicht an die Fahnder der Polizei weitergeleitet worden. Von unabhängigen ExpertInnen wie dem Projekt NSU-Watch und von den NebenklagevertreterInnen ist an anderer Stelle schon auf die wichtigsten Lücken und offenen Fragen des Abschlussberichts hingewiesen worden, insbesondere in Bezug auf Rassismus, das NSU-Unterstützernetzwerk und die Frage der Motivation für die zahlreichen Aktenvernichtungen beim Bundesamt für Verfassungsschutz, dem Bundesministerium des Innern und in den Ländern. Bislang kaum beleuchtet wurde dabei allerdings eine Frage, die sich seit dem 4. November 2011 wie ein roter Faden durch die vielen Diskussionen, Texte und Veranstaltungen zum NSU-Komplex zieht. Wie viel Staat steckt in der Neonazi-Szene der 90er und 2000er Jahre? Und muss es aufgrund der Informationsfülle zu bis dato unbekannten V-Leuten in der Neonazi-Szene sowie den Aussagen von V-Mann-Führern und Verfassungsschutzchefs von den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen eine Neubewertung der Entwicklung der Neonazi-Szene der 1990er Jahre geben? Tatsächlich geben die Abschlussberichte des Bayerischen NSU-Untersuchungsausschusses und des Bundestagsuntersuchungsausschusses das Scheitern des NPD-Verbotsantrags im Jahr 2002 sowie zahlreiche Recherchen von Medien und antifaschistischen Projekten eine eindeutige Antwort auf die Frage, wie viel Staat steckt in der Neonazi-Szene der 90er Jahre. Mittlerweile muss davon ausgegangen werden, dass es kaum eine überregional aktive bzw. relevante Neonazi-Struktur ohne V-Leute von Inlandsnachrichtendiensten gegeben haben kann. Und ohne das V-Leute-System wäre der sowohl im Hinblick auf die Anzahl der AktivistInnen als auch Organisationen überschaubaren und hierarchischen Neonazi-Szene der 90er Jahre der Sprung zur Neonazi-Bewegung in den 2000er Jahren nicht gelungen. Zu diesem V-Leute-System gehörte unter anderem, dass V-Leute von ihrem V-Mann-Führern vor Hausdurchsuchungen und Strafverfolgung geschützt und systematisch neonazistische Führungskader als V-Leute angeworben wurden. Dazu gehört auch, dass die V-Leute die Zahlungen der Nachrichtendienste zwar einerseits in den allermeisten Fällen in die eigene Tasche gesteckt und nur in den wenigsten Fällen direkt in die Neonazi-Bewegung investiert haben, aber andererseits standen ihnen aufgrund der steuerfreien V-Mann-Honorarzahlungen durch die Ausstattung mit Autos und Handys Zeit und Ressourcen zur Verfügung, um als Vollzeitaktivisten neonazistische Strukturen auf- und auszubauen. Interessanterweise hatte das Bundeskriminalamt schon im Februar 1997 in einem sogenannten Positionspapier und anhand von 10 mit Beispielen untermauerten Thesen dieses System massiv kritisiert. So bemängelte das BKA unter anderem: V-Leute wirkten maßgeblich in führenden oder exponierten Positionen an der Vorbereitung von Veranstaltungen, Versammlungen und Aktionen mit. Es sei fraglich, ob bestimmte Aktionen ohne die innovativen Aktivitäten dieser Quellen überhaupt in der späteren Form stattgefunden hätten. Aus Quellenschutzgründen würden Warnungen an die Exekutive so spät weitergeleitet, dass Aktionen nicht mehr verhindert werden könnten. Es bestünden konkrete Anhaltspunkte, dass V-Personen unter anderem über Telefonüberwachungsmaßnahmen informiert worden seien, erst durch die Übernahme recht hoher Telefongebühren, Reisekosten und Bereitstellung entsprechender Technik sei die Mehrzahl der Quellen überhaupt finanziell als auch materiell in der Lage, Kontakte zu knüpfen und aufrechtzuerhalten. Wenn der Verfassungsschutz über Ermittlungsverfahren gegen eine Quelle informiert würde, geben die Quellenführer Anweisungen zum Verhalten gegenüber der Exekutive und es bestünde die Gefahr, dass Ermittlungs- und Beweisansätze vernichtet und strafprozessuale Maßnahmen verhindert würden. 10 Jahre später prahlte der langjährige V-Mann des Thüringischen Landesamts für Verfassungsschutz, Tino Brandt, dann bei einem Gespräch mit Neonazikader Thorsten Heise. Im Übrigen mehr als 5 Jahre nach Brandts öffentlicher Enttarnung als Geheimdienstzuträger, unter anderem damit, dass er vor Telefonüberwachung und Hausdurchsuchungen von seinem V-Mann-Führer gewarnt worden sei und dann zum Beispiel seinen Computer in einen Bahnhofsschließfach vor der Polizei in Sicherheit gebracht hätte. Zu den zentralen neonazistischen Organisationen der 1990er Jahre gehörte die von Michael Kühnen als Kader- und Leitungsorganisation für die neonazistische Szene Ende der 1980er Jahre aufgebaute Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front. Deren AktivistInnen bauten in der ersten Phase der rassistischen Mobilisierung der 90er Jahre zahlreiche neonazistische Vorfeldorganisationen in den neuen Bundesländern auf, waren an dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen im August 1992 beteiligt und koordinierten insbesondere die bundesweiten Rudolf-Hess-Aktionstage anlässlich des Todestags des Hitler-Stellvertreters und strömungsübergreifenden Neonazi-Idols. Zudem muss man sich noch einmal die Bedeutung der Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front als Koordinierungsgremium einer rasant anwachsenden neonazistischen Szene und der Rudolf-Hess-Aufmärsche als dem zentralen jährlich flügelübergreifenden Ereignis der Neonazi-Szene der 90er Jahre vor Augen führen. An dessen Rändern beispielsweise am 17. August 1992 in Rudolstadt, Thüringen, Absprachen für das ab dem 22. August 1992 beginnende Pogrom in Rostock-Lichtenhagen stattfanden und später zahlreiche internationale Kampagnen der Neonazis geplant wurden. Die Gesinnungsgemeinschaft der Neuen Front und das Rudolf-Hess-Aktionskomitee profitierten erheblich von dem Prinzip Quellenschutz vor Strafverfolgung, hielten Tausende von PolizistInnen und AntifaschistInnen über Jahre auf Trab und schufen einen der zentralen Kristallisationspunkte für die im Entstehen begriffene Neonazi-Bewegung. Auch die Strukturen des Neonazi-Netzwerks Blood and Honor hätten ohne das Prinzip Quellenschutz vor Strafverfolgung nicht über Jahre hinweg die Begleitmusik zu Mord und Totschlag liefern und eine extrem rechte Erlebniswelt aufbauen können. Beides hatte und hat eine Ausstrahlung weit über den engen Kern der Neonazi-Szene hinaus in die vorpolitischen Milieus von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, insbesondere in ländlichen Räumen in den neuen Bundesländern, und stellte und stellt einen essentiellen Baustein der Neonazi-Bewegung in Form von extremen rechten Parallel- und Erlebniswelten dar. Ausführlich dokumentiert der Abschlussbericht des NSU-Untersuchungsausschusses hier unter anderem den Werdegang der V-Leute von Blood and Honor, Marcel D. alias V.M. Hagel des Thüringischen Landesamtes für Verfassungsschutz und Carsten S. alias Piatto, langjähriger V-Mann des brandenburgischen Verfassungsschutzes. Mit Piatto wegen versuchten Totschlags an einem nigerianischen Lehrer und Asylsuchenden 1995 zu 8 Jahren Haft verurteilt und von 1994 bis zum Jahr 2000 V-Mann des brandenburgischen Verfassungsschutzes, erreichte das V-Leute-System ein bis dato unbekanntes Ausmaß. Sein V-Mann-Führer holte ihn für Freigänge von der Justizvollzugsanstalt Brandenburg ab, fuhr ihn zu Neonazi-Treffen und Konzerten. Das Landesamt für Verfassungsschutz bewirkte, dass seine Post in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg nicht mehr kontrolliert wurde. Das Ergebnis: Carsten S. konnte über Jahre ungehindert das Neonazi-Fanzine United Skins erstellen, das für die Werbung für Konzerte, Bands und CDs aus dem Blood and Honor-Netzwerk sowie für die Werbung für dessen bewaffneten Arm, Combat 18, eine extrem hohe Bedeutung hatte. Auch in der Praxis war Carsten S. in den vordersten Reihen zu finden. Er war unter anderem am Aufbau rechtsterroristischer Strukturen in Berlin-Brandenburg und der Planung von Anschlägen gegen politische GegnerInnen Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre beteiligt. In ihrer gemeinsamen Bewertung hatten die Abgeordneten des Bundestagsuntersuchungsausschusses zum V-Leute-System abschließend festgestellt: Aufwand und Ertrag des Einsatzes von V-Personen zur Aufklärung einer von Rechtsterrorismus ausgehenden Gefahr standen nach Auffassung des Untersuchungsausschusses in keinem Verhältnis. Doch ein Ende des V-Leute-Systems ist überhaupt nicht erkennbar. Im Gegenteil, diejenige Bundesbehörde, die zentrale Verantwortung für das NSU-Desaster trägt, das Bundesamt für Verfassungsschutz, soll nach dem Willen von CDU und SPD zukünftig zusätzliche Kompetenzen und Mittel erhalten, ohne dass überhaupt eine verbesserte parlamentarische Kontrolle oder ernsthafte Reformen in Sicht wären. Umso wichtiger ist es, dass sich eine kritische Öffentlichkeit nicht entnervt abwendet, sondern auf die Abschaffung des V-Leute-Systems beharrt.
Wie groß der Nazi-Terror tatsächlich ist, konnte vor wenigen Tagen erahnt werden, als bekannt wurde, dass das BKA durch die Staatsschutzabteilung bundesweit 3.300 versuchte oder durchgeführte Morde untersucht hat, daraufhin, ob sie von Nazis durchgeführt wurden. Und hierbei zu der Zahl gekommen ist, dass 749 Male Nazis höchstwahrscheinlich die Täter waren. Und die Untersuchung umfasste Menschen, die zwischen 1990 und 2011 ermordet oder versucht wurden zu ermorden. Und ja, nach 2 Jahren kommen nun diese Zahlen heraus, aber damit die Angehörigen auch weiter nichts Genaues wissen, ist es so, dass erst im Herbst nächsten Jahres die genauen Kriterien, die Namen und dergleichen mehr veröffentlicht wird. Und alle diese Menschen, die fast ermordet wurden, auf die Mordversuche verübt wurden oder die umgebracht wurden, sind die Täter durch Nichtermittlungen geschützt worden. Als letzten Artikel und als letztes Thema wollen wir euch einen Artikel aus der Interim des Dezembers vorstellen. Und zwar geht es hier um eine Übersetzung von dem Blog von der amerikanischen Homepage stopthecyborgs.org. Und diese Kampagne Stop the Cyborgs richtet sich gegen Google Glass. Dieses ist eine Brille mit Überwachungskamera und dergleichen mehr. Und was dies genau ist, werdet ihr jetzt hören.
Niemand, der einigermaßen bei Trost ist, läuft mit diesem Ding durch die Gegend. FAZ, Oktober 2013. Noch sieht es so aus, als würden nur Vollidioten oder technophile Nerds eine solche Brille kaufen wollen. Doch wir wären naiv zu glauben, das gelte auch Ende 2014 noch. Die Sogwirkung trendiger und mit der Zeit auch erschwinglicher Kommunikationshardware sollte nach den Erfahrungen mit Smartphones und Tablets nicht gering geschätzt werden. Niemand hat sich vor kurzem vorstellen können, dass sich Menschen freiwillig die derzeit neueste Generation Smartphones kaufen, deren Sensoren zur Sprach-, Blick- und Gestensteuerung nicht mehr abschaltbar sind. Und niemand hat sich vor einigen Jahren vorstellen können, dass sich Leute riesige Tablets zum Telefonieren an den Kopf legen. Auch das sah zu blöd aus. Und dennoch gehört es heute zum normalen Alltagsbild. Die Funktionsweise von Google Glass. Die Brille kann alles, was ein Smartphone prinzipiell auch kann. Sie ist nur kein Smartphone, sondern eine Brille. Per Wisch am Brillenbügel, per Sprachbefehl oder per Augensensor lassen sich Ton- und Videoaufnahmen mit der Datenbrille starten. Mit der richtigen App, einem ladbaren Programm für die Brille, reicht ein Augenzwinkern, um die Fotofunktion auszulösen. Die Brille kann dann Informationen aus dem Internet zum Erblickten einblenden. Übertragen werden aufgezeichnete Daten an die Cloud, also an die Festplattenfarmen in Googles Rechenzentren. Auswertung der Daten durch Google inklusive. Google beteuert, derzeit keine Gesichtserkennungssoftware für Google Glass anbieten zu wollen. Die Google-Unternehmenspolitik bei vielen Dingen ist es, bis genau an die Grenze zu gehen, wo es den Leuten unheimlich wird, aber nicht darüber hinaus. So Erik Schmidt, Vorstandsvorsitzender von Google. Auf Nachfrage erklärt Google, die Entwicklung solcher Software durch Drittanbieter für das offene Android-Betriebssystem nicht verhindern zu können. Und so ist diese strittige Software bereits verfügbar. Personen im Visier des Google-Bebrillten können direkt im Netz gegoogelt werden. Die Strategie der Akzeptanzbeschaffung für Googles Datenbrille in Europa ähnelt der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte, deren Funktionalität schrittweise ausgebaut wird. Während der Computerchip, zu deren Einführung nicht viel mehr als die auf der Karte aufgedruckten Daten speichert, folgten nach und nach immer mehr sensible Daten bis hin zur vollständigen elektronischen Krankenakte. Für die langfristige Perspektive verweist Schmidt selbstbewusst auf die Kraft des Faktischen. Der Bürger müsse als Konsequenz einer zunehmenden Verbreitung von Datenbrillen zu einer neuen sozialen Etikette finden. Zu eben dieser Findung wollen wir mit unserer kleinen Kampagne beitragen. Bei vielen herrscht die Annahme vor, die digitale Totalerfassung sei in erster Linie repressiv motiviert. Tatsächlich jedoch treffen sich hier das Überwachungsinteresse der Schnüffelbehörden und unabhängig von ihm existierende ökonomische Interessen. Denn für die Mehrwertproduktion gewinnt die Zirkulationssphäre immer stärker an Bedeutung. Ein immer schnellerer und umfassenderer Informationsfluss, eine genauere Vorhersagbarkeit von Bedürfnissen und Absatzmöglichkeiten sorgen für eine beschleunigte Wertschöpfung. Genau das ist das Kapital von Unternehmen wie Facebook und Google, deren Algorithmen aus einer Vielzahl individueller Alltagsdaten nicht nur betreffende Prognosen über unser zukünftiges Verhalten errechnen, sondern sich uns dabei als persönlicher, smart manipulativer Lebensbegleiter andienen. Sich der kapitalistischen Erfassung und Verwertung aller Lebensregungen zu verweigern, ist damit ein Störfaktor, der über den reinen Überwachungscharakter Datensammelei hinausreicht.
Das war der linke Medienspiegel im Dezember und alles weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogsport.de. Tschö. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira